Hey, ich bin Chris und ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Let's Talk Mental, deinem Podcast rund ums Thema Angst und Panik, mentale Gesundheit und Soulcare. Wie schön, dass du hier bist. In dieser Folge widme ich mich dem Thema, oder besser gesagt den Themen, Hochsensibilität und Ängste. Jedes für sich könnte mehrere Folgen füllen, aber ich starte mit dieser speziellen Kombination, die es Betroffenen manches Mal extrem schwer macht zu erkennen, ob sie nun gerade nur in Anführungszeichen viel fühlen, weil sie von Natur aus so sensibel sind, oder ob die Hab-Acht-Stellung durch die Angst gerade sämtliche Sinneswahrnehmungen deutlicher und stärker erscheinen lässt. Manchmal erschien es mir persönlich wie bei der Frage zu Huhn oder Ei. Was war denn nun eigentlich zuerst da? Natürlich gibt es viele Menschen, die schon ihr gesamtes Leben hochsensibel sind, ob sie das nun wahrhaben wollen oder wollten oder nicht. Wenn diese Menschen dann zusätzlich noch eine Angststörung entwickeln, haben sie das ganz Große losgezogen, was die Bandbreite der körperlichen Wahrnehmung angeht. Nicht. Aber es gibt auch viele Menschen, die durch ihre Angststörung eine extreme Sensibilität entwickelt haben, die sie vorher nicht hatten, weil sie durch die Angst vor der Angst zu regelrechten Gesundheits- und Körperscannern mutiert sind. Der verzweifelte Versuch, durch das ständige Beobachten des eigenen Körpers und der eigenen Gedanken eine erneute Panikattacke abzuwenden oder verhindern zu können, ist gleichzeitig ein Sinnestraining sondergleichen. Ohne es zu wollen, schaffen Panikler so im Grunde genommen eine Meisterleistung, denn sie verfeinern ihre Sinne immer mehr, nehmen immer feinere Reize wahr. Man kennt dieses Phänomen auch von Menschen, die erblinden oder taub werden, denn in der Folge schärfen diese Menschen ihre anderen Sinne, wie zum Beispiel den Tastsinn, um ein Vielfaches. Wie es sich anfühlt, hochsensibel zu sein und dann auch noch eine Angststörung obendrauf zu haben, versuche ich im Folgenden mal zu beschreiben. Denn bei mir hat es lange gedauert, bis ich überhaupt begriffen habe, dass es für mich diesbezüglich einen Zusammenhang gab, beziehungsweise dass meine Hochsensibilität für mich die Jahre meiner Angst noch heftiger gemacht hat. Bei einem Gespräch über meine aktuelle Angstlage und meine Empfindungen sagte mir meine Freundin vor einigen Jahren: "Du bist hochsensibel, wie es im Buche steht. Deutlicher geht's ja wohl nicht." Ich war total perplex, weil ich das bis dahin für mich nie in Erwägung gezogen hatte. Meine erste innere Reaktion war: Das ist doch so eine Modeerscheinung, oder? Ich bin niemand, der sich nach aktuellen Trends richtet. Im Gegenteil. Wenn etwas alle machen, mache ich es schon aus Protest nicht mit. Das war schon immer so. Oh, ich kann förmlich sehen, wie jetzt viele Coaches und Coachinnen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Selbst wenn ich eigentlich verdammt neugierig bin, war das so. Und manches Mal würde ich gerne, ich weiß, das ist schon ziemlich dusselig, glaube mir, mich ärgert es am meisten. Aber als Sturkopf durch und durch bin ich noch dabei, in dieser Hinsicht manches zu üben. Ihr könnt euch also wieder entspannen, ich arbeite daran. Ich wollte einfach nicht hochsensibel sein. Das sind doch die, die versuchen, damit alles Mögliche zu entschuldigen, oder? Nee, das bin ich nicht. Ich fühle halt nur viel. Du spürst oft, was andere fühlen, bereits wenn sie in den Raum kommen und bevor sie etwas sagen. Ja, schon. Aber das ist ja eher eine feine Wahrnehmung und meiner Menschenkenntnis zuzuschreiben, oder? Ich war doch schon immer sehr empathisch und beobachte Menschen sehr genau. Das könnte sicher jeder. Es schmerzt in deinen Ohren, wenn etwas laut ist. Hast du dir nicht sogar manchmal die Ohren zugehalten, wenn deine Jungs Legosteine in die Kisten geräumt haben, weil es dir weh tat? Ja, das ist richtig. Aber ich kann eben super hören. Erinnerst du dich noch an Konzerte und Partys von früher? Den nächsten Tag konntest du immer knicken. Nicht, weil du getrunken hättest, sondern weil deine Akkus alle waren. Ja, aber warum trägst du so oft deine Sonnenbrille? Weil mich das Licht teilweise in den Augen schmerzt. Das haben doch viele. So ging das Gespräch noch mit vielen Beispielen aus meinem Leben weiter und meine Argumentationskette schwächelte immer mehr. Plötzlich ergab nicht nur alles einen Sinn, sondern liefert mir auch endlich die fehlende Erklärung dafür, warum ich zwar schon ganz viel in Bezug auf meine Angst begriffen hatte, mir aber nicht klar gewesen war, was für ein kontraproduktiver Mitspieler meine intensive Körperwahrnehmung in dieser Beziehung war. Ich hatte also bis dahin einen wesentlichen Teil von mir selbst schlicht immer noch nicht angenommen. Im Gegenteil, mich auf anderer Ebene selbst bekämpft und mit mir geschimpft, ich solle mich nicht so anstellen. Deswegen ist es so wichtig, dass du zumindest zu dir selbst absolut ehrlich bist. Denn so wie mir damals geht es leider vielen, wenn nicht sogar den meisten Menschen. Wir sehen nicht auf unsere Essenz, auf unseren authentischen, puren Kern. Wir belügen uns selbst, verbiegen uns und wundern uns dann, wenn es nach hinten losgeht. Aber zum Glück gibt es sie immer wieder in unserem Leben, diese Momente, in denen es uns wie Schuppen von den Augen fällt. Wir erleichtert Dinge erkennen, die wie ein Befreiungsschlag wirken, nicht wahr? Der Begriff hochsensibel war für mich bis dahin absolut negativ belegt. Ich wollte so nicht sein, dennoch spürte ich, dass es verdammt gut war, was da gerade passierte. Zeit meines Lebens habe ich Sätze zu hören bekommen wie, nun nimm das mal nicht so schwer, stell dich nicht so an oder sei doch nicht so empfindlich. Kein Wunder, dass ich das nicht quasi auch noch schriftlich wollte, oder? Aber als meine Freundin mir das nun alles aufzählte, spürte ich, wie sich in mir etwas aufrichtete. Ein Teil, der immer klein gehalten worden war, entwickelte richtig Wut. Doch verdammt, ich bin genau das, empfindlich oder besser gesagt empfindsam, sensibel, zart besaitet, feinfühlig. Ich rebellierte innerlich endlich dagegen, dass ich so viel nicht hatte fühlen dürfen, weil ich ja immer zu viel fühlte, was zur Folge hatte, dass nicht einmal ich mir selbst zugestand, viel zu fühlen. Ich war so verdammt hart zu mir geworden in all den Jahren und das machte mich unglaublich traurig. Am schmerzvollsten an dieser Erkenntnis war für mich, dass ich so unsicher geworden war, dass ich anderen Menschen mehr geglaubt habe als mir selbst. Ich habe mich fast kaputt machen lassen, so fest war in mir verankert, dass es an mir liegen muss. Noch heute muss ich unglaublich darauf achten, nicht auf meinen kleinen inneren Monk reinzufallen, wenn der ganz impulsiv loskreischt. Dennoch, unterm Strich war diese Erkenntnis in erster Linie ein befreiendes Gefühl, als würde ich nun ein komplettes Puzzle sehen können, das ein schönes Bild zeigte und endlich einen Sinn ergab. Nach Schuppenmomenten wie diesen wurde mir in der Rückschau einiges klar. Ich habe so vieles so lange nicht sehen können und mit aller Macht ignoriert, weil ich nicht anders sein wollte. Für mich war es unverständlich genug, dass ich so einen Angstkram hatte. Da wollte ich auf gar keinen Fall zusätzlich noch den Stempel auf der Stirn haben. Achtung, ängstliches Sensibelchen auf Mission. Das berühmte Bauchgefühl, das mir eigentlich immer gute Dienste geleistet hatte, wurde während meiner Angstjahre von mir knallhart boykottiert. Ich musste erst wieder lernen, an welcher Stelle es hilfreich war und wo nicht. Das war nicht leicht, denn zu dem Zeitpunkt war ich noch dabei, mir mein Selbstbewusstsein zurückzuerarbeiten und fühlte mich eh die meiste Zeit wie ein aus dem Nest gefallenes, hilfloses Vögelchen. Für mich hatte diese Empfindsamkeit zwar vieles in meinen Angstjahren gefühlt noch viel schlimmer gemacht, aber nun faktisch greifen zu können, was es bedeutet, hochsensibel zu sein, erklärte so vieles. Daraufhin wurde es für mich von der Strafe sehr schnell zu einer Gabe und ich wurde mir des Geschenkes bewusst, das das Leben mir damit gemacht hatte. Ich spüre Veränderungen in meinem Körper oft bereits, bevor sie sichtbar werden. Ja, ich kann dir tatsächlich sagen, wenn ich im Gesicht an einer bestimmten Stelle einen Pickel bekomme, der noch nicht einmal fühlbar von außen ist. Mein Zahnarzt war ziemlich überrascht, als ich ihm sagte, an einer meiner Zahnwurzeln stimme etwas nicht. Erst das Röntgenbild überzeugte ihn. Mein Frauenarzt konnte erst auf dem Ultraschallbild sehen, was ich bereits gefühlt hatte. Meinen Körper so wahrnehmen zu können, war in einer meiner Schwangerschaften noch auf sehr herausfordernde Weise zusätzlich trainiert worden. Ich hatte damals viel zu früh, in der 20. Schwangerschaftswoche, einen vorzeitigen Blasensprung und brütete meinen Sohn im wahrsten Sinne des Wortes in den folgenden 12 Wochen liegend im Krankenhaus aus, bis er als Frühchen zur Welt kam. Während dieser Zeit hatte ich außer der Visiten, Untersuchung und im Verhältnis zur Länge eines Tages kurzen Besuche kaum Abwechslung und war der Sorge um das Leben meines ungeborenen Sohnes 24/7 ausgeliefert. Ich spürte jede kleinste Veränderung in mir. Das rettete ihm tatsächlich das Leben, denn ich spürte, dass etwas mit uns nicht stimmte, obwohl keine der vielen Maschinen das zeigte, hat meine Sinne aber noch mehr geschärft. In Situationen wie der eben beschriebenen konnte ich zum Glück nie anders, als mich unbeirrt und stur auf mein Gefühl zu verlassen. Nichts und niemand konnte und kann mich dann davon abbringen. Aber es gab auch unzählige Situationen in meinen Angstjahren, in denen diese Fähigkeit für mich zum übereifrigen Anheizer meiner ganz persönlichen Hölle wurde. Neu entdeckte Veränderungen in und an meinem Körper, die meine hypochondrischen Gedankenscheißerchen zu Höchstleistung anspornten, Nebenwirkungen von der 24-7-Daueranspannung durch die Angstdiva, sowie all die körperlichen Symptome, die nun mal mit Angst oder einer Panikattacke einhergehen, mussten von mir dahingehend überprüft werden, ob sie nur durch meine Angst spürbar waren und ich sie ignorieren sollte, oder ob es nicht doch angemessen wäre, einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen. Warum ich das erzähle? Weil es für viele Panikler eh schon eine Gratwanderung ist, herauszufinden, ob das, was sie körperlich wahrnehmen, nur durch die Ängste und oder hypochondrischen Gedankenscheißerchen befeuert wurde. Wenn die eigene Sensibilität sogar noch eins draufsetzt, macht es das nicht leichter. Berührt dich das Thema sehr? Spürst du eine Ahnung in dir? Vertrau deiner Intuition. Hochsensibel zu sein ist kein Freifahrtschein dafür, ständig geschont werden zu müssen oder nicht belastbar zu sein wie andere. Je nach Ausprägung ist es schlicht und ergreifend einfach wichtig, dass du stets auf die richtige Balance in deinem Leben achtest. Falls du dir nicht sicher bist, ob auch du eine hochsensible Person bist, kannst du bei den folgenden Fragen mal in dich hineinhorchen, die nur einen ersten Eindruck bei dir hinterlassen sollen, ob du dich intensiver mit dem Thema beschäftigen möchtest, denn bei der Sensibilität gilt, sie ist schwer messbar. Empfindest du Schmerzen sehr stark? Kannst du dich in andere Menschen gut hineinfühlen oder merkst du schnell, wie sich andere Menschen fühlen? Warst du sozusagen schon immer eher die Kummerkastentante? Stören oder schmerzen dich gar starke Gerüche, laute Geräusche oder grelles Licht? Bist du sehr gut, bist perfekt organisiert und durchstrukturiert, sei es bei der Arbeit, beim Einkauf oder im Haushalt? Bist du ein Bauchmensch? Schämst du dich für deine Empfindsamkeit? Hast du nach Meetings oder Versammlungen oft das Gefühl, du wärst total ausgelaugt? Kannst du sehr gut logische Schlussfolgerungen ziehen und bedenkst alles bis in den hintersten Winkel? Kannst du besser arbeiten, wenn um dich herum alles gut organisiert ist? Bist du sehr harmoniebedürftig? Bist du sehr selbstkritisch? Magst du ruhige Abende eigentlich viel lieber als Partys oder Massenveranstaltungen? Bist du oft nachdenklich und andere Menschen halten dich vielleicht sogar für arrogant, weil du manchmal in dich gekehrt bist? Bist du kreativ? Wenn du in deinem Leben vor Prüfungen standest, haben die dich sehr gefordert, warst du sehr angespannt? Je mehr du von diesen Fragen mit Ja beantwortet hast, umso mehr könnte das ein Hinweis sein, dass du das Thema Hochsensibilität tatsächlich vielleicht genauer für dich hinterfragen und prüfen möchtest. Aber vermutlich würdest du diese Folge sonst gar nicht so interessiert hören. Also hier noch einige grundsätzliche Informationen zu diesem Thema. Etwa 15-20% der Menschen reagieren tatsächlich anders als die Masse bei der Aufnahme und Verarbeitung von Reizen aus der Umwelt. Eben genanntes trifft auch auf hochsensible Menschen meist zu. Wörtlich übersetzt heißt High Sensibility auch nicht, dass wir Jammerlappen sind, sondern dass wir im höchsten Maße wahrnehmende Personen sind. Auf Licht reagieren wir häufig empfindlicher, aber auch Geräusche und Gerüche sind für uns viel präsenter, weil uns eben gewisse Filter fehlen, die sozusagen eine entlastende Vorauswahl treffen. Ob Menschen, die beim plötzlichen Hellwerden zu niesen anfangen, grundsätzlich hochsensibel ist, fände ich verdammt interessant herauszufinden, denn dafür gibt es, soweit ich weiß, keine Studien. Bei mir reicht schon ein klitzekleiner Spalt beim Augenöffnen oder wenn ich den kleinen Zeh unter der Decke rausstrecke und sich folglich die Temperatur an der Stelle meines Körpers verändert, um mich heftigst zum Niesen zu bringen. Wenn solche Kleinigkeiten bereits eine spürbare Wirkung haben, ist es nicht wirklich verwunderlich, dass es für uns teilweise zu einer Reizüberflutung in Situationen kommt, die für andere easygoing sind. Unser Alltag ist oftmals sehr hektisch und laut. Fast permanent sind wir Handygeklingel, Straßenlärm, anderen Menschen, die sich unterhalten oder anderen Geräuschen ausgesetzt. Für hochsensible Menschen sind große Menschenmassen, wie zum Beispiel bei Konzerten, in Kinos, am Popcornstand oder bei Feierlichkeiten, stresstechnisch eine Herausforderung. Gleiches trifft auf Menschen mit Ängsten zu. Zusammengeworfen sorgen die Sinneseindrücke dafür, dass unser Nervensystem Höchstleistung vollbringen muss. Da es in der Natur von uns Menschen liegt, dass wir dazugehören wollen, setzen sich Menschen, die von ihrer Hochsensibilität noch nichts wissen, vielen Situationen häufig trotzdem aus, um eben nicht der Sonderling zu sein. Gibt es dazu eigentlich eine weibliche Form? Die Sonderlinge klingt irgendwie nur als Mehrzahl okay. Und wundern sich dann, warum sie nach so einem Event total ausgelaugt sind, während die anderen schwärmend davon erzählen. Wenn man um die eigene Reizaufnahmesituation weiß, kann man frei und bewusst entscheiden, wie man damit umgehen möchte. Ich setze mich solchen Situationen auch immer wieder aus. Ja, sogar mit voller Absicht, Freude und Spaß, weil vieles davon für mich einfach leidenschaftlich zu leben bedeutet. Aber mit dem Wissen um die Anstrengung, die für mich damit einhergeht, achte ich auf die entsprechende Erholung. Achtung, plump eingeworfene Werbung, gelebte Soulcare im Anschluss und dann ist alles prima. Es gibt noch nicht viele Studien zum Thema Hochsensibilität. Der Begriff stammt von der amerikanischen Psychologin Elaine Aron aus den 90er Jahren, die sich aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen genauer damit auseinandersetzte. Ich hoffe, ich habe ihren Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ich konnte dazu nämlich nichts finden. Hochsensibel zu sein ist keine Krankheit, sondern steht dafür, dass diese Menschen sehr viel mehr Reize aus ihrer Umwelt filtern und dementsprechend zu verarbeiten haben. Es ist also fast wie eine Charaktereigenschaft und kann, wie alles im Leben, in unterschiedlich starker Ausprägung vorkommen. Und wie schon festgestellt, ist das Ganze logischerweise in Kombination mit einer Angststörung eine ganz andere Nummer, denn dabei sind ja ebenfalls all unsere Sinne in höchster Alarmbereitschaft. Angst und Stress sind eng verknüpft und es gibt viele Parallelen der Empfindungen bei Angst und denen von hochsensiblen Personen. Ich nenne mal einige typische Beispiele und Herausforderungen aus dem Buch Mein HSP-Coach von Lea Löschmann, die ich mit der Situation von Paniklern kombiniere. Reizüberflutung. Je stärker die Sensibilität eines Menschen ist, desto durchlässiger für Reize sind die Filter im Gehirn. Normalerweise blendet das Gehirn alle möglichen Reize aus dem Körperinneren und der Umwelt aus, die zur Ausführung einer geplanten Handlung nicht notwendig sind. Viele Vorgänge bleiben zu Recht unbewusst. Es würde uns sehr verwirren, wenn wir wüssten, was unser Verdauungssystem gerade macht, während wir beispielsweise Auto fahren, wie sich unsere Hände und Füße, Augen und Ohren verknüpfen, um diese komplexe Handlung Autofahren auszuführen. Je feinfühliger wir sind, umso anstrengender ist es, Wahrnehmungen auszublenden. Geräusche, Bilder oder Gerüche dringen ins Bewusstsein, die uns ablenken können. Ein Radfahrer, der unserem Auto zu nahe kommt, kann schweißnasse Hände und einen Adrenalinschub auslösen. Hochsensible Menschen müssen sich bei allem mehr konzentrieren. In Kombi mit einer Angststörung wird aus so einer Situation dann schnell mal eine Panikattacke. Hinzu kommt, dass Panikler ihre Sinne, wie schon anfangs beschrieben, unbewusst immer mehr verfeinern, sodass wir tatsächlich all diese körperlichen Veränderungen, die normalerweise ausgeblendet werden, wahrnehmen. Ein ganz typisches Beispiel ist hierbei die Wahrnehmung unseres Gleichgewichtssinnes, der rund um die Uhr damit beschäftigt ist, jede kleinste Schwankung so abzufedern, dass uns nicht ständig schwindelig ist. Panikler nehmen aber genau dieses Ausgleichen, diese Nuancen tatsächlich wahr und leiden nicht selten unter Dauerschwindel. Perfektionismus. Oh, davon kann ich heute noch ein Lied singen, aber mittlerweile habe ich zumindest meistens ein gutes Verhältnis dazu. Hochsensible haben oft einen hohen Selbstanspruch bis hin zum Perfektionismus. Oft fangen sie Projekte gar nicht erst an, weil sie es schwierig finden, die Dinge nicht sofort zu können. Panikler versuchen mithilfe ihres Perfektionismus zu kompensieren, dass sie nicht normal in Anführungsstrichen funktionieren und überfordern sich damit zusätzlich. Hohe moralische Ansprüche, oh ja. Viele Hochsensible haben extrem hohe moralische Ansprüche an sich selbst und die anderen. Egal ob Rücksichtnahme, Pünktlichkeit, Fleiß, Einfühlungsvermögen oder Verbindlichkeit. Hochsensible erwarten, dass diese Punkte selbstverständlich sind. Sie sind schnell betroffen, wenn andere dies nicht zur Hand haben. Da wir uns bei Ängsten sowieso ständig fragen, was andere von uns denken, wird das Overthinking bei einer WhatsApp-Nachricht für einen hochsensiblen Panikler schon mal geschmeidig zur Mammutaufgabe. Das Finden von Auszeiten. Viele Hochsensible haben Mühe, auch mal eine Pause zu machen. Gerade die großen Anstrengungen bei der Konzentration erfordern Muße und Ausruhen. Für jemanden mit einer hochfunktionalen Angststörung steht das im krassen Gegensatz dazu, dass sie ständig beschäftigt sein wollen. Priorisieren. Hochsensiblen fällt es oft schwer abzuwägen. Jede Kleinigkeit scheint gleich wichtig, jede Aufregung gleich riesig. Jedes Anliegen will sofort Aufmerksamkeit. Davon können auch Panikler ein Lied singen. Es liegt also auf der Hand, wie anstrengend es sein muss, wenn beides angesagt ist. Ich wusste jedenfalls oft nicht, wo mir der Kopf steht. Umgang mit schwierigen Gefühlen. Durch die hohe Intensität der Gefühle können selbst gute Gefühle kaum zu ertragen sein. Verliebtheit zum Beispiel oder die Intensität einer geliebten Musik. Traurigkeit kann sich anfühlen wie tiefe, pechschwarze Depression. Scham wie ein heißes Brennen, Wut, Eifersucht, Neid oder Verzweiflung können geradezu unerträglich sein. Viele Hochsensible suchen therapeutische bzw. psychiatrische Hilfe. Dabei werden sie oft mit einer Diagnose abgestempelt, die zwar zunächst Erleichterung schafft, jedoch nicht hilft, den Umgang mit dieser Intensität zu erlernen. Normalerweise verspricht die Verdrängung von Gefühlen eine gewisse Erleichterung. Dies hilft jedoch bei hochsensiblen Persönlichkeiten kaum. Die Filter sind zu durchlässig. Die verdrängten Gefühle und Bilder drängen immer wieder ins Bewusstsein. Es erfordert unglaublich viel Anstrengung, diese Inhalte in Schach zu halten. Dr. Elaine Aron empfiehlt daher, den Hochsensiblen sich mit den Traumata aus der Kindheit oder auch späteren bewusst auseinanderzusetzen. Die Arbeit, sich mit therapeutischer Hilfe solchen Themen zuzuwenden, ist zwar auch anstrengend, jedoch lebt es sich leichter, wenn man die verdrängten Gefühle kennengelernt hat, integrieren kann und sich von den letztlich eigenen Gefühlen nicht mehr bedroht fühlen muss. Dabei ist es eine Gratwanderung, wie viel Raum man der Angst bei dieser Herangehensweise einräumt, denn zu viel verstärkt die Angstsymptome bekannterweise um ein Vielfaches. Aber hey, vergessen wir bitte nicht, wie großartig es auch sein kann, so wundervoll viel zu fühlen. Ich habe den Duft von Menschen, die mir in mehrfachem Sinne nah waren, teilweise noch tagelang in der Nase. Ich spüre eine Berührung noch lange nach dem eigentlichen Kontakt, wie sich die Finger auf meine Haut angefühlt haben, Haut auf Haut, der Kuss auf meinen Lippen und so weiter. Ja, Sex wirkt auch sehr lange nach. Zurück zum Thema. Abgrenzung. Die Spiegelneuronen sind bei Hochsensiblen sehr ausgeprägt. Alle Menschen sind über sie zu Mitgefühl fähig. Man kann jedoch dieses Mitgefühl mit dem Verstand ausblenden. Hochsensiblen gelingt das weniger gut. Sie nehmen in anderen Stimmungen wahr, ob sie wollen oder nicht. Schwierig ist das vor allem bei solchen Gefühlen, die sie selbst unterdrücken, weil sie kein Vertrauen zu ihnen haben. Wenn ich meine Wut unterdrücke, dann kann es unendlich kompliziert werden, die Wut in jemand anderen wahrzunehmen. Manche Hochsensible tun dann alles, um den Menschen von seiner Wut abzulenken oder sie versuchen, sie auszublenden oder sie laufen weg. Hochsensible Menschen, die ebenfalls betroffen von einer Angststörung sind, werden nicht selten allein durch dieses Mitfühlen getriggert, saugen alles auf wie ein Schwamm und müssen dann sehen, wie sie das alles so einsortiert bekommen, dass sie nicht gleich wieder in Panik verfallen. Für mich sind meine Coachings deshalb immer auch sehr anstrengend, aber das macht es für meine Coaches umso bedeutlicher, weil ich teilweise Stimmungen in ihnen fühle, die sie sich selbst noch nicht eingestehen möchten und mit den entsprechenden Impulsen zu wundervollen Gamechangern werden. Ausgeprägte Scham. Ein zentrales Thema vieler Hochsensibler ist die Scham. Wenn wir als Kinder in unseren Bedürfnissen nicht wahrgenommen und nicht angemessen gespiegelt werden, vertrauen wir unseren eigenen Gefühlen nicht mehr. Mit unseren hochleistungsfähigen Spiegelneuronen scannen wir die Menschen um uns herum und versuchen genau das zu tun, was die anderen von uns wollen oder erwarten. Wenn eine Mutter nicht ertragen kann, dass ihr Kind weint und das Kind zum Lachen bringt, verlernt das Kind das Vertrauen in die eigene Traurigkeit. Es schämt sich und es versucht jetzt für die Mutter zu lachen, obwohl ihm zum Heulen zumute ist. Es trägt eine Maske und bildet für die Mutter ein falsches Selbst aus. Jetzt wird es immer wieder schauen, was die anderen von ihm erwarten. Es wird sich immer mehr schämen, weil es sich eigentlich falsch fühlt. Es lebt nicht mehr authentisch. Co-abhängige Beziehungen sind oft die Folge. Man versucht sich immer daran zu orientieren, was der Partner oder die Partnerin will. Auch hier haben vermutlich viele Panikler schon eifrig mit dem Kopf genickt, denn das ist auch eine Verhaltensweise, die vielen von ihnen leider mehr als vertraut ist. Oft eben auch schon von klein auf an. Dieser vorauseilende Gehorsam kann immer ausgeprägter werden, je geringer das Selbstvertrauen durch die Angst wird. So erkennst du deine Hochsensibilität. Die Feststellung der eigenen Hochsensibilität ist ein schwer zugänglicher Bereich. Anders als bei einem gebrochenen Bein lässt sich eine besondere Sensibilität nicht an gleichermaßen skalierten Merkmalen festmachen. Es ist nicht ohne weiteres erkennbar, ob die Wahrnehmung von Sinneseindrücken bei der einen Person besonders intensiv ist und bei einer anderen nicht. Die Beschreibung der eigenen Sensibilität ist höchst subjektiv, genau wie bei den Ängsten. Es gibt da keine Messlatte. Zur Bestimmung der Hochsensibilität bräuchte es jedenfalls ein Verfahren, welches eine belastbare Vergleichbarkeit gewährleistet. Dabei können die geschilderten Wahrnehmungen der Personen ein geeigneter Einstieg sein, ebenso wie die Auswertung verschiedener Tests. Es müsste sich jedoch eine vertiefende Auseinandersetzung mit der Person anschließen. Ob die vielen verschiedenen Tests zur Hochsensibilität nun wissenschaftlich sind oder nicht, sie sprechen jedenfalls die verschiedenen Facetten an, die bei einer Hochsensibilität beleuchtet werden können. Bei der Betrachtung der eigenen Sensibilität können sie eine Hilfe sein und den Blick auf relevante Bereiche lenken. Die erreichte Punktzahl ist dann eher zweitrangig. Die Tür zur vertiefenden Auseinandersetzung mit der eigenen Person ist mit dem Beleuchten der verschiedenen Bereiche geöffnet. Die Feststellung der Hochsensibilität, insbesondere für die Arbeit an einem bestimmten Thema, ist meiner Meinung nach aber zweitrangig. Denn niemand wird messen können, wie es sich für eine andere Person anfühlt, so viel wahrzunehmen. Und es geht schließlich hauptsächlich um die Akzeptanz, dass man sehr viel fühlt und was man für sich in seinem Leben daraus für Konsequenzen zieht. Dennoch ist es für viele Betroffene, mich damals eingeschlossen, wie eine erleichternde Offenbarung, wenn man versteht, warum man sich immer so anders gefühlt hat als all die anderen. Oft reicht schon diese Information, um sich selbst nicht mehr so fremd zu fühlen, zu wissen, dass wir uns nicht an die geltenden Werte anpassen müssen, dass wir nie falsch waren, nicht zu sensibel oder uns zu sehr angestellt haben. Dadurch können wir akzeptieren, dass wir selbst es in der Hand haben, uns um unsere Selbstregulation zu kümmern. Viele Hochsensible profitieren dann endlich von dieser Fähigkeit und können sie in das umwandeln, was es eigentlich ist, ein wundervolles Geschenk des Lebens an uns. Andererseits können Panikler, die um diese Tatsache wissen, dass ihre Sinneskanäle durch die Daueranspannung und ihr unbewusstes, aber doch extremes Training quasi dauerhaft in Bereitschaft sind, wenn sie es erkennen, dass sie zusätzlich hochsensibel sind, gezielter darauf hinarbeiten, diese körperlichen Wahrnehmungen nicht mehr überzubewerten, sondern besser einordnen zu können. Was für viele Hochsensible eine richtig große Erleichterung ist, ist das Erkennen der eigenen extrem hohen moralischen Ansprüche im Verhältnis zu anderen Menschen. Dies kann uns helfen zu erkennen, dass andere Menschen gar nicht aus Bosheit sind, wie sie sind. Ich empfand es in der Vergangenheit oft als unsensibel oder verletzend, wenn andere mich nicht zu verstehen schienen oder sie locker flockig über meine Bedenken hinweggegangen sind. Dabei können sie das gar nicht verstehen, weil sie nicht in der Lage sind, ohne Wertung zu fühlen, was ich alles fühle. Aber solange wir das nicht erkannt haben, erschwert uns diese Tatsache zwischenmenschliche Beziehungen ungemein. Ich bin in der Vergangenheit sehr rigoros, ja regelrecht hart mit meinem Urteil und meiner Meinung gewesen, wenn andere sich nicht so verhalten haben, wie ich es für moralisch richtig und selbstverständlich hielt. Diese neue Akzeptanz führte dazu, dass ich anderen meine Ansprüche nicht mehr überstülpe und mir dadurch tatsächlich Schmerz und Enttäuschung in einigen Situationen ersparen kann. Dennoch fühlen wir Hochsensiblen und auch wir Panikler uns oft als absolute Außenseiter, allein wegen unserer intensiven Wahrnehmung. Denn es klaffen Welten zwischen meinen Empfindungen und Wahrnehmungen und dem, was für Normale die Realität ist. Es macht einen erleichternden Unterschied, wenn wir wissen, dass andere Menschen uns tatsächlich fast schon spooky finden, weil wir Dinge wahrnehmen, die für sie nicht zu erklären sind. Oder dass wir überfordert sind von Situationen, die ihnen einfach mega Spaß machen. In beiden Fällen, sowohl in Bezug auf unsere Hochsensibilität als auch auf die Angst, gilt oft, wie sollen andere denn etwas verstehen, was wir selbst manchmal nicht verstehen? Ich denke, wenn wir es schaffen, eine Offenheit für diese Themen zu schaffen, sodass alle akzeptieren können, dass Menschen unterschiedlich sind und dass es genau diese wundervolle Vielfalt ist, die uns ausmacht, dann wird es für alle leichter und weniger befremdlich. Für mich war es wichtig, all das zu erkennen, denn wie schon gesagt, machte erst dadurch alles einen Sinn und ich konnte verstehen, etwas, wonach ich mich so sehr gesehnt hatte, auf meiner Suche nach Erklärungen. Warum ich mich immer anders gefühlt hatte, mich danach sehnte, dabei zu sein, dazuzugehören und wenn ich es dann war, mich maßlos überfordert fühlte. Besonders in Gruppen, bei denen es zum guten Ton gehörte, Witze über andere zu machen und auch ansonsten mal 5 Grade sein zu lassen, was Umweltschutz, Gerechtigkeit, Pünktlichkeit oder whatever angeht, fühlte ich mich die meiste Zeit meines Lebens wie eine Außerirdische, weil ich nicht begreifen konnte, wie Menschen über einiges einfach so hinwegsehen können. So hohe moralische Ansprüche sind eigentlich lobenswert, aber ganz ehrlich, sie machen unheimlich einsam. Also muss man einen Weg finden, anderen ihre Persönlichkeit genauso zuzugestehen, wie man es sich für sich selbst wünscht, wenn man nicht ganz allein durchs Leben gehen möchte. Mich hat eine Followerin vor einiger Zeit in Bezug auf Hochsensibilität und Ängste im Alltag mit Kindern angeschrieben und ich kann ein Lied davon singen, wie groggy ich manchmal war, mich aber durch alles durchzwang, weil ich mir keine Schwäche zugestand und zu dem Zeitpunkt noch dachte, ich dürfte mich nicht so anstellen. Ich kann nur dazu raten, immer auf den entsprechenden Ausgleich zu achten, denn auch mit Kindern kann und sollte man ruhige Phasen einplanen. Ja, mal abgesehen davon, wenn sie krank sind, zahnen, einen Wachstumsschub haben oder scheinbar direkt von der Trotzphase in die Pubertät wechseln, schon klar. Aber mal im Ernst, ich weiß selbst, wie heftig das teilweise ist. Aber wenn du die Möglichkeit hast, nimm Hilf- und Unterstützungsangebote ruhig an. Die meisten Omas und Opas schieben gerne mal ausgiebig mit dem Kinderwagen durch die Gegend, um die Eltern zu entlasten. Oder du wechselst dich mit einer Freundin an den Nachmittagen ab. Es gibt viele Modelle. So, das soll es nun zumindest für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, du nimmst viele schöne Impulse für dich aus dieser Folge mit. Und wenn du dich noch intensiver mit dir in Bezug auf dieses Thema beschäftigen möchtest, kontaktiere mich gern. Wenn dir die Folge gefallen hat, empfehle sie doch bitte mit Verlinkung weiter. Und es würde mir viel bedeuten, wenn du mir mal ein Herz in den Kommentaren zum entsprechenden Post zu dieser Folge dalässt. Ich kann nicht oft genug sagen, wie wichtig es im Bereich der Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit ist, dass ihr meine Beiträge kommentiert und teilt, damit sie mehr Menschen erreichen. Und um es mal ganz deutlich zu sagen, ich stecke in all meine Beiträge, die ich auf Insta oder auf meiner Seite kostenlos zur Verfügung stelle, viel Zeit, Arbeit und Liebe und weiß, dass meine Arbeit vielen Menschen gut tut. Wärst du an meiner Stelle und würdest auf die Unterstützung deiner Follower und Followerinnen angewiesen sein, würdest du dann nicht wollen, dass es eigentlich selbstverständlich sein sollte, solchen Content entsprechend wertzuschätzen, zu teilen und durch Empfehlen zu unterstützen? Fühl mal drüber nach. Ich danke dir für deine Neugierde, deine Offenheit und ich wünsche dir, dass du ganz viel davon bei dir wiederfinden kannst, erkennen kannst und es für dich zu deinem Vorteil nutzen kannst. Es ist schön, dass es dich gibt. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir Mut machen oder dich auf liebevolle Art und Weise in deinen Revoluzzer-Modus schubsen. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder Lust hast, dabei zu sein, wenn es heißt Let's Talk Mental. Hab noch einen zauberhaften Tag.